Schönen guten Tag, hier ist eine neue Folge des Podcasts Follow the Rechtsstaat. Ich melde mich heute aus dem völlig verregneten und stürmischen Hamburg und sitze gegenüber von Markus Wünschelbaum, seit neuestem auch Redaktionsmitglied der PING. Und wenn er nicht Redaktionsmitglied ist, dann ist er in dem Hause tätig, in dem ich mich auch gerade aufhalte, nämlich beim Hamburger Datenschutzbeauftragten. Was machst du da?
Ich bin hier persönlicher Referent von Herrn Fuchs einmal und mit dem Zusatz, dass ich zuständig bin für Policy und Digitalstrategie. Das ist erstmal ein bisschen merkwürdiger Titel für eine Behörde, aber im Kern heißt das, dass ich nach vorne schaue und mir neue Gesetze anschaue aus Berlin und Brüssel. Und das haben wir für uns erkannt, dass das ein bisschen fehlt, dass man ein bisschen mit der Beschwerdeabarbeitung viel zu tun hat, aber man ja auch eine Haltung für neue Gesetze entwickeln muss. Und das ist an sich mein Job, neue Entwicklungen beobachten und schauen, wie wir dazu stehen.
Du hast den umgekehrten Werdegang von Nina Herbold, die ich ja immer als Aussteigerin bezeichne, weil du bist Einsteiger in die Behörde, weil du auch eine Weile als Anwalt zuvor tätig gewesen bist.
Ja. In einem früheren Leben war ich Arbeitsrechtler.
Arbeitsrechtler sozusagen. Also kennst auch diese Perspektive. Wir haben in der letzten Woche, also wir nehmen das jetzt heute am 16. September auf, wir haben in der letzten Woche im DAV-Haus, im Haus des Deutschen Anwaltvereins, eine gemeinsame Veranstaltung gehabt zum Thema KI und Datenschutz. Und dort hast du vorgestellt ein Papier, das gemeinsam entstanden ist, hier aus diesem Hause mit Thomas Fuchs und dann aus der schleswig-holsteinischen Datenschutzbehörde mit Marit Hansen an der Spitze, die letzte Woche auch da war.
Benjamin Walczak.
Und Benjamin Walczak, das ist offensichtlich der Markus Wünschelbaum von Marit Hansen. Und ihr habt dort ein Papier vorgestellt, das ihr Bridge Blueprint genannt habt, schön Englisch auch mal wieder, in dem es um das Verhältnis von DSGVO und dem AI Act geht. Was war denn da so der Impuls? Was hat euch dazu bewogen, euch damit zu beschäftigen? Und dazu dann auch tatsächlich etwas zu veröffentlichen?
Ja, wie gesagt, mein Job ist ja, nach vorne zu schauen und sich neue Gesetze anzuschauen. Und das letzte Jahr, also 2024, war vor allem davon geprägt, was eigentlich diese KI-Verordnung soll, weil die ja gerade im Entstehen war. Und als sie dann stand, war die nächste Aufgabe eigentlich der nächste logische Schritt. Was heißt das eigentlich für den Datenschutz? Und ich habe dann ganz viel mit Forschern, Praktikern und auch Anwälten gesprochen. Und das Interessante war, dass man dann gemerkt hat, dass sie nicht gefragt haben, wann denn bitte die nächste ETSA-Guideline kommt mit dem Interplay zur KIVO, haben nicht gefragt, ob eine Datenschutzaufsichtsbehörde jetzt eine Meinung dazu hat, sondern die haben sich dafür interessiert, wann die nächste Guideline der Kommission kommt und wann die technischen Standards kommen. Und dann haben sie gefragt, was denn das bedeuten würde, diese KIVO-Perspektive für den Datenschutz. Quasi aufgebaut, hier ist unsere Ansicht, hier ist unsere Mauer, was macht ihr denn damit? Und das Interessante war, dass ich darauf erstmal keine klare Antwort hatte, bis auf die ersten Regelungen, die dann im Februar kamen. Weil da dann die KIVO-Verbote kamen, also die verbotene Praktiken, sowas wie Scoring zum Beispiel, Emotionsanalyse bei Arbeitnehmern und Schülern, Predictive Policing, das ist ja sehr weit, ein weites Feld. Und da haben wir uns dann überlegt, was das für uns bedeuten soll. Und da war für uns ja klar, gut, wenn ein Rechtsakt etwas verbietet, wenn man das nicht mehr machen darf, dann heißt das für den Datenschutz, dass man zu diesem Zweck auch keine Daten mehr verarbeiten kann. Das ist eine illegitime Datenverarbeitung nach Artikel 5, um jetzt ins Detail zu gehen. Und da war uns klar, okay, es gibt ein Interplay. Und das wird sich an den Verboten als erstes ausrichten. Aber wir in Hamburg fragen ja auch nicht nur nach Verboten, sondern auch danach, was man machen kann. Was ist eigentlich der Sollzustand im Datenschutzrecht? Und da war für uns ganz klar die nächste Frage, was werden eigentlich diese technischen Standards, nach denen alle fragen, auf die alle warten, was werden die eigentlich für einen Einfluss auf das Datenschutzrecht haben? Wenn da mal klargestellt wird, wie ein KI-System richtigerweise eingesetzt werden muss, wie dort Menschen geschützt werden, welchen Einfluss hat das auf Betroffenenrechte, wo es ja auch um den Schutz von Menschen geht? Und das war an sich der Impuls, zu sagen, okay, da müssen wir uns jetzt mal reinknien, das ist das nächste große Thema. Welche Auswirkungen kann das eigentlich auf Rechtsgrundlagen haben, auf betroffene Rechte haben, auf Artikel 9 haben? Das war die Idee.
Also kommen von den Verboten dann hin zu dem, was also jetzt alles erlaubt ist, wenn man die ganzen Regeln und Standards des AI-Acts beachtet?
Ja, also die Antwort kann ja nicht sein, hier hast du ein Regelwerk, was noch viel, viel detaillierter ist als die DSGVO, sich um Produktsicherheit kümmert, dann dadurch natürlich um etwas anderes, weil DSGVO kein Produktsicherheitsrecht ist, aber am Ende sehr ähnliche Fragen beantworten, nämlich wie schützen wir eigentlich Menschen vor den nachteiligen Wirkungen einer automatisierten Verarbeitung von Informationen? Und da dann zu sagen, das ist irrelevant oder es sind verschiedene Rechtsakte, die einander nicht berühren, das konnte für uns dann nicht die Antwort sein. Und deswegen haben wir uns dann gefragt, ja, wie macht man das? Und das war der Ansatz für den Bridge Blueprint. Wir wollten es kurz machen, 5 Seiten, sind dann 6 auf Deutsch geworden, das kann man nicht vermeiden. Aber zweisprachig sollte es auch sein. Und die Kernfrage war dann genau diese, steht die DSGVO in Zusammenschau mit der KIVO eigentlich dem Einsatz von KI prinzipiell entgegen?
Zweisprachig ja auch deshalb, weil das über Deutschland hin und den deutschsprachigen Raum hinaus wirken soll. Wir hatten ja auch Leonard Serra dann dort zu Gast letzte Woche, den Generalsekretär des Europäischen Datenschutzbeauftragten, mit einem Wake-up-Call. Ja. Hat der auch eine Rolle gespielt?
Klar, also wir hatten auch Gespräche mit Leonardo und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Impuls war, auch sich selber in Deutschland einer gewissen Verantwortung bewusst zu werden, nämlich dass Datenschutzrecht hier also sehr stark geprägt worden ist, sehr dogmatisch hier geprägt worden ist und Deutschland dadurch häufig in Europa ja als Bremser gilt. Ich vermag gar nicht zu sagen, ob das immer so stimmig ist. Im ETSA sind wir häufig auch sehr viel konstruktiver unterwegs und dann wird uns gesagt, dass wir da nicht irgendwie zu weitgehend sind. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, aber das Bild ist klar. Die Deutschen sind so ein bisschen die Legalistischen. Die Deutschen sind die, die das Recht nach dem Buchstaben auslegen und nicht nach dem Zweck so ein bisschen und die dann nicht weiterschauen können. Und die dann natürlich für so eine Message wie, ja, das sind zwei formale Rechtsakte, die horizontal nebeneinander stehen und sich gegenseitig nicht berühren, die für so eine Message sehr empfänglich sind. Und da wollten wir ran und halt fragen, ist das denn so? Ist das wirklich so? Oder kann man mit den Methoden, die wir in Deutschland ja sehr gut können oder von uns meinen, dass wir sie sehr gut können, kann man denn damit auch andere Ergebnisse erzielen? Und das war die Idee. Wir haben uns 5 Pain Points, also 5 Probleme, die immer wieder im Datenschutzrecht in Verbindung mit KI aufkommen, angeschaut und überlegt, okay, wenn man diese beiden Regelwerke zusammenliest, gibt es da eigentlich Lösungsgrundsätze, Lösungsansätze?
Nochmal kurz zu Leonardo Silva. Er sprach immer vom Framing, das sich ändern müsse, sagte er, ein Wake-up-Call. Wie gesagt, wie ist das bei dir angekommen? Was meint er da mit dem Framing?
Dass es eine Haltungsfrage ist. Das war, glaube ich, der Impuls oder der Gedanke, den ich auch hatte, als ich ihm dann zugehört habe, dass Datenschutzrecht am Ende oder auch jegliches Unionsrecht ja nicht nur davon lebt, wie man es im konkreten Fall anwendet, sondern auch, welches Ziel man eigentlich verfolgt. Und das Ziel, was Leonardo da dargestellt hat, war auch, also ich würde mal sagen, für deutsche Dogmatiker hochtrabend, aber in dem Sinne auch aufweckend, weil man sich dann überlegt hat, was machen wir hier eigentlich? Was er formuliert hat, war nämlich, dass wir mit unserer Regulierung eigentlich dafür ja da sind, unsere Bürger zu schützen. Dass wenn wir aber diese Regulierung so betreiben, dass wir sie nicht wirklich anwenden können und wir uns nicht öffnen für Innovationen, wir einfach überholt werden und diese Regulierung keine Anwendung mehr finden wird. Das heißt, die Fähigkeit, ein einheitliches Regulierungswerk zu schaffen und eine Haltung zu haben, die sagt, okay, wir wollen das auch und wir wollen nicht in Silos denken, sondern wir wollen das gemeinsam ziehen, sodass es für alle einen klaren Maßstab gibt, nämlich es geht um den Schutz von Menschen und gleichzeitig das ermöglichen Innovation. Wenn wir das machen, dann überleben wir auch diese Isolation, die wir eigentlich auf der Welt gerade erleben, mit unserem ja, rechtebasierten Ansatz. Das war, glaube ich, das, was Leonardo gesagt hat. Und der Gedanke ist bei mir sehr verfangen und, glaube ich, hier in Hamburg und in Schleswig-Holstein auch.
Man könnte sagen, dass man doch auch über diesen etwas pragmatischeren Ansatz und diesen ganzheitlichen Ansatz auch vielleicht zu einem etwas freundlicheren Gesicht des Datenschutzes kommen könnte.
Ich bin immer für Freundlichkeit. Ja. Immer ganz grundsätzlich.
Kommen wir zu den 5 Brücken. Das ist ja so der Kern dessen, was ihr erarbeitet habt, 5 wenn man so möchte, Schnittstellen zwischen der KI-Verordnung auf der einen Seite und der DSGVO auf der anderen Seite. Mit welcher fangen wir mal an?
Wir können gerne mit den Grundsätzen anfangen. Mhm. Ne? Da fängt man immer gut an bei der DSGVO. Und also die Idee ist hier, dass man andere Regelwerke nun mal in die DSGVO auch hineinliest, dass sie nicht isoliert ist, sondern dass sie von Schnittstellen zu speziellerem Fachrecht lebt. Und also das ist auch sehr häufig so, der GH macht das häufig so, da kommen wir nochmal vielleicht gleich drauf, der Gesetzgeber macht das häufig so, indem er zum Beispiel im DSA betont, dass es Fachrecht ist, dass die DSGVO beeinflusst, in der NIS-2-Richtlinie haben wir das. Und deswegen glaube ich, dass das insgesamt etwas ist, was Leute verspüren, dass es da ist, aber es wird nie klar ausbuchstabiert. Und dass der eine Einwand, der dann natürlich immer kommt bei der DSGVO ist, ja, also die Datenminimierung, die steht ja ganz grundsätzlich der KI entgegen. Ne? Wir müssen ja wenig Daten verarbeiten, dann können wir nicht viel verarbeiten. Das ist interessant, dass wir bei KI wieder ein Wiederaufleben dieses Einwands haben, weil also Big Data ist ja schon ein bisschen älter, dieser Begriff. Aber gleichzeitig muss man dann immer wieder darauf hinweisen, dass im Gesetz steht, dass die Datenminimierung am Ende vom erforderlichen Zweck abhängt. Und der AI Act gibt hier den Zweck vor, nämlich der Einsatz von KI-Systemen, die fair, genau und sicher sind. Und das kann man auch dem AI Act entnehmen, geht nicht mit weniger Daten, sondern es geht mit sehr vielen Daten, aber auch nur so viel wie notwendig. Und das führt dann dazu, dass wir auch zur Minderung von Bias, zur Verhinderung von Diskriminierung, zur Sicherstellung von Sicherheit natürlich auch umfangreiche Datensätze brauchen. Und das ergibt sich dann nicht nur daraus, dass wir jetzt irgendwas reinlesen in den Zweck der Datenminimierung, sondern auch aus anderen Prinzipien. Also die wirken ja aufeinander und da haben wir auch das Prinzip der Datenrichtigkeit. Und das vergessen Leute häufig, das ist eigentlich auch ein Gebot zur Datenverarbeitung. Das wird häufig sehr reaktiv verstanden im Sinne von, ja, Datenrichtigkeit heißt, wenn ich einen Berichtigungsanspruch habe, berichtige ich dann. Aber tatsächlich heißt es ja auch, dass ein Verantwortlicher angehalten ist, ex ante richtige Daten zu halten und andere Daten möglicherweise zu löschen, aber auch mehr Daten zu verarbeiten, um sicherzustellen, dass sie richtig sind. Und das führt zu mehr Datenverarbeitung und das ist in der DSGVO angelegt. Und das ist sozusagen die erste Brücke. Wir stehen dem nicht prinzipiell entgegen, sondern wir müssen uns fragen, wofür wir das eigentlich machen.
Das ist ja ein ganz altes Spannungsverhältnis zwischen der Datenrichtigkeit und der Datenminimierung, weil das eine Frage der Logik eigentlich ist, dass das dann oft nur Optimierungsfaktoren sind und gar nicht neu. Wo spielt jetzt da die KI-Verordnung herein?
Die KI-Verordnung spielt da in dem Sinne rein, dass sie diesen Zweck auflädt, indem sie nun mal sagt, dass wir umfangreiche Datenverarbeitung brauchen, um diese Sicherheit, die Datenrichtigkeit, da nämlich Accuracy genannt, und die Genauigkeit abzusichern. Und da haben wir dann auf einmal technische Standards, die sagen, um die Sicherheit eines KI-Systems durchzuführen, brauchen wir ein Qualitätsmanagement, brauchen wir ein Risikomanagement, brauchen wir zum Beispiel auch die menschliche Aufsicht. Das vergessen dann viele Leute. Die menschliche Aufsicht heißt ja auch, da werden personenbezogene Daten von einem Menschen ziemlich umfassend verarbeitet, der das alles beaufsichtigen soll. Das wirkt unmittelbar da rein, dass wir hier auf einmal Datenverarbeitungsgebote haben, anstatt dass wir sagen, das geht einfach nicht. Aber diese erste Brücke, die ist ideell. Das ist eine Haltungsfrage tatsächlich. Und dann geht es ein bisschen mehr ins Detail.
Vielleicht schon mal an dieser Stelle die Vorgaben aus der KI-Verordnung. Da geht es ja um die Hochrisiko-KI in erster Linie. Was ist mit all der anderen KI?
Ja, das haben wir auch in dem Bridge Blueprint mit eingebaut. Das ist eigentlich auch immer der erste Einwand. Es gibt noch einen zweiten, den ich auch spannend finde. Da kommen wir vielleicht auch gleich zu, aber der ist immer, ja, mag ja sein, dass ihr jetzt hier zu Hochrisikosystemen viele Vorgaben habt, die eine Brücke bauen, aber der Rest ja nicht. Und ich glaube, dass das ein verkürztes Verständnis ist von dem, was die KIVO liefert. Denn wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass es ja verbotene Praktiken gibt, auf die wir schon eingegangen sind, dann muss ja jeder auch in der Lage dazu sein, zu sagen, wann eine Praktik überhaupt verboten ist. Die sind ja auch nah dran an den Hochrisikosektoren. Also nehmen wir nur mal die Emotionsanalyse bei Arbeitnehmern, die verboten ist. Und also wenn sie nicht zu Sicherheitsgründen erfolgt. Und nehmen wir dann den Hochrisikosektor der Beschäftigung, wo jedes KI-System, das die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses prägt, man merkt, ich war Arbeitsrechtler, dann ein Hochrisikoeinsatz ist. Wir müssen uns ja fragen, schon bevor wir in den Hochrisikosektor gehen, müssen wir uns ja fragen, wann ist denn diese Emotionsanalyse da? Macht mein KI-System das eigentlich? Wie stelle ich sicher, dass mein KI-System das nicht macht? Und dann sind wir ganz schnell eigentlich da, wo wir sonst auch im Hochrisikosystem sind. Nämlich, wir müssen die Qualität unseres Systems beaufsichtigen. Wir müssen die Risiken unseres Systems beaufsichtigen. Und das wird sich am Ende größtenteils auch an den Hochrisikomaßstäben und den Vorgaben dazu orientieren müssen. Weil wie sonst soll man ein Produkt darauf analysieren, ob es sicher ist, wenn nicht durch die Maßstäbe, die bei Produktsicherheit immer gelten. Das heißt, wir kommen da ohnehin hin. Die gleiche Frage stellt sich auch, wenn wir uns fragen, ob wir überhaupt ein Hochrisikosystem haben und ob wir verhindern wollen, dass wir eins haben zum Beispiel. Da muss man dann auch durchgängig analysieren, was macht dieses System eigentlich, wie ist es aufgebaut, welche Risiken entstehen daraus. Und das erfordert auch eine Überwachung des KI-Systems, die wahrscheinlich am Ende durch solche Maßstäbe, die in der KI vorher schon festgelegt sind, für Hochrisikosysteme erfolgen muss. Das ist quasi eine KIV-Lite, die da entsteht, meine ich. Und über diese Brücke einer KIV-Lite kann man natürlich auch sagen, gut, wenn zu diesem Zweck es erforderlich ist, dieses System zu überwachen und dafür gegebenenfalls auch personenbezogene Daten zu verarbeiten, dann möchte ich denjenigen sehen, der sagt, das ist datenschutzrechtlich nicht geboten, dass wir die Sicherheit eines Systems aufrechterhalten, dass wir sicherstellen, dass keine Diskriminierung erfolgt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum das auch für mehr gilt als für Hochrisikosysteme.
Dann sprechen wir mal über die zweite Brücke. Wir haben jetzt gesprochen, Datenminimierung und da das Verhältnis zu Datenrichtigkeit und die Schnittstellen da zur KI-Verordnung. Dann nehmen wir uns mal die zweite Brücke.
Genau, das ist die Rechtsgrundlage, natürlich über alle darüber reden. Und da ist natürlich der Einwand, es gibt keine taugliche Rechtsgrundlage für die Nutzung von KI. Das berechtigte Interesse ist zu schwammig. Wie sollen wir damit jemals umgehen? Und ich glaube, da ist der wichtige Einwand, dass das berechtigte Interesse, hier ganz bewusst auf das Recht bezogen, auch von den natürlich vernünftigen Erwartungen der Betroffenen abhängt, das sagt der EuGH immer. Aber wovon sind denn diese vernünftigen Erwartungen beeinflusst? Doch wohl auch von der Rechtsordnung, dass ein Mensch nur das erwarten kann, was das Recht vorgibt und das auch erwarten muss und das auch erwarten darf. Und das führt dazu, dass man hier jetzt in der KI-Verordnung ein Fachrecht für den KI-Einsatz hat, das bezieht sich vor allem auf Qualitäts- und Risikomanagement, und sich dann die Frage stellt, welche Datenverarbeitung haben Betroffene eigentlich vernünftigerweise zu erwarten, wenn wir jetzt erstmal ein Recht haben, was sagt, wie solche Systeme zu funktionieren haben. Und vernünftigerweise muss man ja dann erwarten, dass ein gesetzlicher Qualitätsstandard eingehalten wird. Das ist jetzt, da kann man jetzt sagen, das ist ein bisschen neu, weil das berechtigte Interesse ja jetzt nicht immer aus irgendeinem anderen Recht kommt, sondern ein bisschen allgemeiner formuliert ist. So, der EuGH hat das ja in der KNLBT-Entscheidung mit dem Tennisbond-Verein da gesagt, alles Mögliche kann es sein. Es darf nur nicht explizit verboten sein. Und da kann man aber auch andere Entscheidungen heranziehen, die aus nationalem Recht zum Beispiel berechtigtes Interesse heranziehen. Das ist die Schufa-Entscheidung, die gesagt hat, dass wenn eine Löschpflicht nach einem halben Jahr besteht, vorher, also eine gesetzliche Löschpflicht nach einem halben Jahr in Kraft tritt quasi, dass für die Zeit vorher ein berechtigtes Interesse an der Speicherung besteht. Und das Gleiche auch bei der nationalen Rechtsprechung, die auch das konkretisiert, was im Recht steht. Das heißt, das berechtigte Interesse kann durch Rechtsprechung, durch nationales Recht beeinflusst werden und logischerweise auch dann durch Unionsrecht. Und das betrifft dann nicht nur Unionsrecht, sondern auch technische Standards, da der EuGH auch letztes Jahr erst geurteilt hat, dass technische Standards quasi Unionsrecht sind, als Teil des Unionsrechts zu beachten sind. Und das Spannende ist, diese These, die passt in das System. Dann, wenn man sich zum Beispiel die ETSA-Opinion zu KI-Systemen, zu KI-Modellen anschaut, die natürlich also recht vage formuliert ist, recht diplomatisch ist, zu Recht dafür auch kritisiert wird, zu Recht dafür aber auch eine gute Diskussionsgrundlage gibt, da steht dann auch drin, dass wenn KI-Systeme diese systemseitigen Schutzmaßnahmen aus der KIV tatsächlich vorweisen und nicht nur behaupten, dass das zur Begründung eines berechtigten Interesses an der Nutzung beitragen kann. Und das ist ja was. Darauf kann man aufbauen. Das heißt, was wir hier jetzt machen, ist so ein bisschen diese schwammige, typisierte Abwägung im Einzelfall zu einem Produktstandard erheben. Und zu sagen, dass wenn das berechtigte Interesse ein Produktstandard besteht, das berechtigte Interesse keine reine Einzelfallabwägung ist, sondern nämlich das, was im Gesetz steht, erfüllt werden kann. Und man dann sagen kann, wenn ich das mache, dann kann ich auch datenschutzrechtlich sicher sein, dass ich hier voranschreiten darf. Mhm.
Beim rechtlichen Interesse haben wir natürlich ein bisschen Probleme im EuGH.
Ja, Probleme haben wir mit dem EuGH immer, ja.
Ja, der ja unter anderem in der SNCF-Entscheidung aus dem Januar dann als Voraussetzung, dass man sich überhaupt auf berechtigtes Interesse berufen kann, gesagt hat, die berechtigten Interessen müssten dann, alle Betroffenen müssten über die informiert werden, vorab, was wohl bei den meisten KI-Anwendungen schwer vorstellbar ist.
ja,
wie das funktionieren soll. Wie überzeugt man den EuGH?
Ich glaube, den EuGH überzeugt man durch einen guten Fall, weil der EuGH nämlich über Fälle urteilt. Das wird häufig, finde ich, übersehen. Die SCNF-Entscheidung war ja auch, also war, ist interessant, weil ursprünglich urteilt der EuGH immer über Fälle und dann hat er für einen speziellen Fall geurteilt. In dem Fall war es ja damals eigentlich Meta gegen Bundeskartellamt. Da hat er das erste Mal gesagt, dass Meta bitte über das berechtigte Interesse informieren soll. Und dann dachten alle, weil er da auch nicht vom Verantwortlichen, sondern Betreiber sozialer Netzwerke gesprochen hat, ja gut, das ist jetzt nur dafür gemeint. Und dann nimmt der EuGH eine alte Randnummer, konservativ wie er ist, er muss ja eine Linie entwickeln, das ist ja jetzt nicht so einfach auch mit so vielen Mitgliedstaaten, und dann nimmt er seine alte Rechtsprechung und überträgt sie dann auf einmal auf alle Verantwortlichen. Und dann fragen sich alle, was ist jetzt los? Ist das berechtigte Interesse jetzt gestorben sozusagen, ne? Was ja dann immer die große Kritik ist. Und ich glaube, dass ein anderer Fall hier auch zu anderen Ergebnissen führen kann. Denn wir reden hier jetzt nicht darüber, ob Herr und Frau abgefragt werden kann bei der Bahn und inwiefern darüber informiert wird und inwiefern es auch hier von Ausnahmen geben kann, wenn man nachts im irgendwie Schlafabteil ist und dann durchaus abgefragt werden kann, ob Herr oder Frau, damit man sich auch aussuchen kann, mit wem man nachts zusammen in einem Raum liegen muss. Sondern hier geht es um Produktstandards, die bekannt sind, die rechtlich festgelegt sind. Und da gibt es ja durchaus auch Argumentationsspielraum. Das ist jetzt ein sehr alter Streit darüber, ob die Ausnahmen, die in Artikel 14 stehen, irgendwie auf Artikel 13 übertragen werden können oder ob im Erwägungsgrund, ich glaube in den 50ern und 60ern, kann es mich jetzt nicht auf die Nummer festlegen, steht ja auch drin, dass Ausnahmen oder wenn Recht festlegt, dass Betroffenenrechte so und so ausgeübt werden müssen oder es nicht informiert werden muss oder dass es hinreicht, wenn etwas anderes geschieht, dass wir dann nicht darüber reden müssen, ob auch noch informiert werden darf und es trotzdem ein berechtigtes Interesse geben könnte. Und man muss sich ja hier jetzt fragen, wir haben einen Produktstandard, der wird veröffentlicht. Alle wissen darüber Bescheid, wie solche Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten sind und wie dort personenbezogene Daten verarbeitet werden müssen. Was ist denn der eigentliche Wert dieser Information? Bei SCNF kann ich es verstehen, dass man da vielleicht noch einen Wert draus ziehen möchte. Aber wenn es einen Produktstandard gibt, dann brauche ich doch nicht mehr die Informationen, nicht mehr so stark jedenfalls dazu. Wir müssen das ja auch mal auf andere Sachen übertragen. Wenn irgendwie unsere Daten getestet werden, um bestimmte Produkte sicherer zu machen, dann erwarten wir das in Datenschutzhinweisen. Aber erwarten wir wirklich eine separate Information darüber? Ich glaube, wir müssen hier ganz klar bei einem EuGH zwischen Fallkonstellationen trennen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der EuGH über Produktstandards und deren Durchführung genauso urteilen würde wie über SCNF. Aber das Risiko beim EuGH bleibt natürlich.
Die große Schwäche des Datenschutzrechts, wie wir es in der DSGVO haben, dass sie immer in diesen etwas naiven Zwei-Personen-Verhältnis denkt. Das ist der Unterschied zur KI-Verordnung, die halt in Systemen denkt. Sprechen wir mal über die dritte Brücke. Achso, noch kleine Zwischenbemerkung für die Hörerinnen und Hörer. SNCF haben Stefan Brink und ich in einer der vergangenen Folgen ausführlich und, wenn ich mich recht erinnere, auch mit einem gewissen kritischen Unterton besprochen.
Ich noch mal ganz kurz, ne, da noch mal drauf, weil das ist der zweite Einwand, der immer kommt, den hatte ich ja versprochen, dass ich den noch bringen würde, dass beim berechtigten Interesse immer gesagt wird, halt, stopp, in der KIVO, da stehen doch auch Pflichten drin. Warum ist das denn nicht die rechtliche Pflicht nach Litera C? Warum stellen wir hier die ganze Zeit auf das berechtigte Interesse eigentlich ab? Und das finde ich einen interessanten Einwand, aber auch gleichzeitig natürlich da wird die Hoffnung dann dran gesetzt und dann sagt, ja, wenn wir sagen, das ist Litera C und das ist eine Pflicht, dann sind wir ja nicht mehr in der Informationspflicht. Und dann kommen wir ja ganz fein durch. Ich glaube, das Problem ist hier, dass man ganz klar unterscheiden muss, und das ist ein super spannendes Verhältnis zwischen Litera F und Litera C, der rechtlichen Pflicht und dem berechtigten Interesse. Weil die rechtliche Pflicht natürlich sagen würde, ich muss Daten verarbeiten, personenbezogene Daten verarbeiten zu diesem Zweck. Und das ist in der KIVO nur ganz selten der Fall, weil es natürlich auch viele Fälle gibt, wo man keine personenbezogenen Daten braucht, um die Sicherheit eines Systems festzustellen. Und daraus jetzt zu ziehen, man muss es immer tun, es geht, glaube ich, schießt so ein bisschen über das Ziel hinaus und würde dann ja an sich die Anbieter und gegebenenfalls Betreiber verpflichten, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und da sind wir, glaube ich, in einer anderen Liga. Und was da auch noch für spricht und was ich auch noch spannend finde, ist, dass wir natürlich bei Litera F auch die Möglichkeit des Widerspruchs haben. Und da möglicherweise den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, zu widersprechen, und da spricht der Datenschützer in mir, da noch eine zusätzliche Justiermöglichkeit zu haben, das sehe ich recht sympathisch. Wo man aber zum Beispiel darüber reden kann, dass man auf jeden Fall eine rechtliche Pflicht hat, ist zum Beispiel die menschliche Aufsicht. Denn wenn man sagt, es braucht eine menschliche Aufsicht, dann wird die Datenverarbeitung über diesen Menschen, über diesen quasi Aufsichtsmanager, der auf das KI-System schaut, da besteht eine Pflicht. Da kann man nichts dran rütteln. Diese Daten muss man verarbeiten. Und so kann man das, glaube ich, ganz gut trennen.
Das ist ja ein wenig beleuchtetes Feld, inwiefern der Buchstabe C überhaupt für nicht öffentliche Datenverarbeiter gilt. Der ist ja in erster Linie wird er immer genannt in einem Atemzug, dann meist mit dem Buchstaben E, wenn es um die Datenverarbeitung durch die öffentliche Hand geht. Du hast Widerspruch gerade erwähnt, das Widerspruchsrecht, das man hat bei Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen. Das ist ja auch das, was Meta gemacht hat, als sie ihre KI ins Laufen gebracht haben und was dann das OLG Köln gebilligt hat. Und das OLG Köln hat dann ja auch einen recht spektakulären Weg gefunden, mit der schwierigsten Frage zurechtzukommen, die es wohl gibt, wenn es um das Verhältnis von KI, KI-Verordnung, DSGVO geht, nämlich wie geht man denn eigentlich mit den sensitiven, den besonders schützenswerten Daten nach Artikel 9 um, die man ja, zumal da er auch ein sehr weites Verständnis vorherrscht in der Rechtsprechung des EuGH, was alles darunter fällt. Und das KI-Training ohne Daten, die unter Artikel 9 fallen, ist, sagt man gemeinhin, kaum vorstellbar.
Was auch daran liegt, dass fast jedes Datum Artikel 9 sein könnte mittlerweile. Ja.
Genau, ich sage immer, warum ist eigentlich der Brillenträger Artikel 9 und der keine Brille trägt, nicht? Leuchtet mir immer nicht so ganz ein. Da kann man auch viele andere Beispiele bilden. Jetzt, wie lautet die Brücke beim Artikel 9? Mit den berechtigten Interessen kommt man da ja nicht so weit, weil es die im Artikel 9 gerade nicht gibt.
Nee.
Aber.
Wir haben ja beim berechtigten Interesse, das war ja die Grundlage, auf das Recht abgestellt. Und da gehen wir so ein bisschen natürlich einen ähnlichen Weg, möchte ich sagen, wie das OLG Köln, indem wir zwei Rechtsakte zusammenlegen, nur dass wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Beim OLG Köln war das ja so, ja, Innovation steht drin, dann machen wir das mal. Das ist ein bisschen hemdsärmlich, war ja auch ein Eilverfahren. Und hier haben wir uns eher überlegt, dass dieser Einwand, dass Artikel 9 das immer erschwert, auch durch die Ausnahmen gelöst werden kann. Dass nämlich da auch drin steht in Literatur G, dass die Verarbeitung bei einem erheblichen öffentlichen Interesse erlaubt ist, das durch Unionsrecht festgelegt ist. Und gerade bei Artikel 10 Absatz 5 der KI-Verordnung wird explizit auch in dem damit zusammenhängenden Erwägungsgrund festgelegt, dass das Interesse an der Vermeidung von Diskriminierung, an der Vermeidung von der Perpetuierung von Biases, dass das ein erhebliches öffentliches Interesse ist. Und das sollte man so ernst nehmen, dass man sagt, okay, wenn das da so drin steht, dann nehmen wir das auch so. Denn das mag jetzt merkwürdig klingen, aber wer sich damit auseinandersetzt, da gibt es Streit darüber, dass der Gesetzgeber das noch expliziter hätte reinschreiben sollen, dass es noch klarer hätte sein sollen. Und wer sich 10 Absatz 5 anschaut, der fragt sich dann wirklich, also wie müsste dieses Gesetz noch aussehen,
bis auf die Erwähnung 10 Absatz 5 KI-Verordnung, vielleicht kurze Erläuterung, was da drin steht für Zuhörerinnen und Zuhörer, die KI-Verordnung noch nicht auswendig kennen.
Ja, muss man nachholen. Nein, in 10 Absatz 5, der Artikel 10, der betrifft das Datenmanagement. Und in Artikel 10 Absatz 5 ist eine Klausel drin, die sagt, dass die Entwicklung von KI-Systemen auch gepaart sein kann mit dem Testen von Gesundheitsdaten oder von Daten besonderer Kategorien, um zu ermöglichen, dass die Systeme diskriminieren. Das klassische Beispiel, was da immer genannt wird, ist ein Hautkrebs-Screening, was klassischerweise stark davon abhängt, was für Trainingsdaten man hat. Denn der Hautton wird natürlich stark darauf sich auswirken, wie der Leberfleck nun aussieht und wie man den erkennt, wenn das ein computergestütztes, also KI-System ist. Und dann ist möglicherweise ein System, das in Europa entwickelt worden ist, und was eine geringere Anzahl an Hauttönen hat oder eine bestimmte Anzahl von Hauttönen, die in die eine Richtung ging und nicht in die andere, dann schlechter geeignet, in einem anderen Land eingesetzt zu werden, wo man einen anderen Hauttypen hat. Und da das System anzupassen und so zu entwickeln, dass es auch weitergeht, da braucht man besondere Kategorien von Daten. Und zwar möglicherweise nicht nur Gesundheitsdaten, sondern auch Herkunftsdaten. Das heißt, wir haben dann so eine Verschränkung eigentlich von Gesundheitsdaten und damit eine Intensivierung der potenziellen Diskriminierung, die Artikel 9 verhindern will. Nur die Frage ist dann, geht Artikel 9 dann so weit, dass wir verhindern, dass solche Biases ausgeglichen werden und wir damit Diskriminierung verstärken, um Diskriminierung zu verhindern? Also dieses Paradoxon, das muss man irgendwie auflösen. Und deswegen war unsere Idee dann, wenn das Gesetz dieses erhebliche öffentliche Interesse daran, dass KI-Systeme unsere in der Gesellschaft vorhandene Diskriminierung nicht noch verstärken oder verfestigen sollen, dann müssen wir doch irgendwie dagegen anarbeiten. Und das Interessante an der KI-Verordnung ist, da hat ja Kai Zenner beim DAV sehr eindrucksvoll zu erzählt, was für ein Kompromisswerk das ist und wie viel da gestritten worden ist und wie man sich einfach nur gefreut hat am Ende, dass da irgendwelche Buchstaben aufs Papier kommen. Und hier ist es nun auch so, es ist ein bisschen verklausuliert, es ist beschränkt auf die Entwicklung von KI-Systemen und gerade nicht zum Beispiel auf den Einsatz. Und da ist der Spillover-Effekt, glaube ich, über den man nachdenken muss, warum eigentlich ein Entwickler in der Lage dazu sein soll, besondere Kategorien von Daten zur Vermeidung von Diskriminierung zu verwenden, aber ein Betreiber nicht. Also warum ist ein Betreiber, der dem zum Beispiel die Möglichkeit gegeben wird, sein System für einen konkreten Use Case nochmal zu spezifizieren, weil der Entwickler den Testdatensatz einfach nicht hat und er da ein Feintuning oder auf systemischer Seite das ausgleichen kann. Warum sollte der dazu nicht in der Lage sein? Warum sollte dieses Ziel, Diskriminierung zu vermeiden, nur für eine bestimmte Gruppe gelten und nicht für alle, die daran mitwirken können? Und da, also hoffe ich und glaube ich, muss es eigentlich einen Spillover-Effekt geben, dass risikomindernde Maßnahmen von allen durchgeführt werden können.
Insoweit ist es vielleicht gar nicht nur eine Brücke, sondern ist es auch der durchaus an diesem Beispiel einleuchtende Versuch, auch aus der KI-Verordnung gewisse Rechtsgrundsätze abzuleiten, die jetzt über die einzelnen Normen hinausgehen.
Nicht? Genau, das ist eine Haltungsfrage auch. Also welche Haltung hat die KI-VO eigentlich? Und was will sie für unsere Gesellschaft erreichen? Und da dann nicht der Vorwurf den Deutschen gegenüber nur am Buchstaben zu kleben, sondern auch zu überlegen, was steckt denn dahinter und ist das vielleicht auch anders zu erreichen?
Interessant finde ich, also der neuen, was Buchstabe G ist das, glaube ich, mit dem erheblichen öffentlichen Interesse, der wird ja, wenn man die Kommentare durchschaut, da wird dann immer betont, das ist eine Ausnahme und deswegen müsste es ganz eingeschränkt ausgelegt werden und so weiter und so fort. Was ihr eigentlich macht, ist so, wenn man es mal so aus der DSGVO heraus sieht, das eigentlich als eine etwas erschwerte Form der Interessenabwägung zu verstehen. Ja, das ist durchaus ja auch nicht so ganz selbstverständlich, nee. Nach dem bisherigen Verständnis dieses Buchstabens. Aber wahrscheinlich sogar deshalb gar nicht so fernliegend, weil je mehr Daten unter den Artikel 9 fallen, desto mehr muss man ja auch dann auch vernünftige Lösungen wiederum finden, wie man die ganzen vielen Buchstaben dort auslegt, die dann wieder auch die Datenverarbeitung erlauben.
Klar, also Artikel 9 und die Lindner-Apotheke-Entscheidung, über die ihr natürlich auch mal gesprochen habt in diesem Podcast, ist keine einfache Sache und deswegen können die Antworten darauf auch nicht einfach sein, weil die Antwort ist ja klar, wir müssen über die Ausnahmen gehen. Und dass der EuGH die grundsätzlich eng auslegt, wie man in der Schrems-Entscheidung dann gesehen hat, das sehe ich auch, also mit dem offensichtlichen Öffentlichmachen. Diese andere Ausnahme, das sehe ich auch. Aber gleichzeitig muss man sich bei jeder Ausnahme und jedem Rechtsgrundsatz ja auch fragen und gerade beim EuGH, worum geht es im konkreten Fall? Und in diesem konkreten Fall hat der Gesetzgeber vorgelegt, woran er ein Interesse hat, wie unsere Gesellschaft aussehen soll und wie wir unsere Gesellschaft vor Schaden schützen möchten. Und das ist, meine ich, ein Ziel, was sich lohnt zu verfolgen und zu überlegen, ob wir dann unsere Maßstäbe für dieses Ziel entsprechend auslegen müssen. Und da nicht einfach nur aufzugeben und zu sagen, ja, Artikel 9, da kommen wir nicht drüber hinweg.
Ja, auch die gerade von dir angesprochene Schrems-Entscheidung, wo Schrems sich dagegen wehrte, dass er Werbung für irgendwelche Schulen, Veranstaltungen bekam. Und auch die schon gerade erwähnte OLG Köln-Entscheidung haben wir selbstverständlich auch hier im Podcast in vergangenen Folgen besprochen. Relativ selten sprechen wir über Artikel 22, die automatisierten Einzelfallentscheidungen, eine der ja aus meiner Sicht fragwürdigsten Normen der DSGVO überhaupt, weil sie war 2016, 18 nicht neu, sondern sie stammt fast 1:1 noch aus der Datenschutzrichtlinie aus den 90er Jahren, wo wir nun ganz, ganz andere fachtechnische Gegebenheiten hatten und hätte eigentlich schon 2016, 2018 einmal abgedatet werden müssen, aber wie sie ist, die automatisierte Einzelfallentscheidung, die das menschliche Eingreifen in der Regel dann immer verlangt und wo ihr auch den Brückenschlag versucht habt.
Ja, genau da auch den Brückenschlag versucht, weil da natürlich sagt, ja, Artikel 22 und in dem Fall natürlich, also in dem Kontext auch die Betroffenenrechte stehen einfach dem KI-Ansatz grundsätzlich entgegen. Da kann man nichts machen, wird auch gesagt. Das ist spannend, weil das Interplay mit der KIVO da noch viel, viel intensiver ist, weil wir natürlich hier ganz im KI-Kontext sind und uns über Profiling unterhalten und das ja auch der Sinn von KI-Systemen ist, eine maßgeschneiderte, automatisierte Datenverarbeitung zu haben. Und was da jetzt auch für die KIVO noch auswendig lernen möchten, ein interessanter Aspekt ist, dass in der KIVO in Artikel 6 zum Beispiel drinsteht, dass wenn man sich überlegt, ob wir ein Hochrisikosystem haben oder nicht, dann auf die DSGVO verwiesen wird und gesagt wird, wenn es Profiling gibt nach Artikel 22, beziehungsweise nach der Begriffsbestimmung, die dann vorher ist, dann sind wir auf jeden Fall in einem Hochrisikosystem. Und das ist für mich ja ganz glücklich, weil ich ja die ganze Zeit mit Hochrisikomaßstäben arbeite und sage, dass die hier hilfreich sein können. Und im Artikel 22 ist das nicht anders. Denn die Automatisierung ist da ja erlaubt, wenn Unionsrecht geeignete Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen vorsieht. Steht wieder hier in Absatz 2, diesmal Litera B, wieder eine Ausnahme vom Grundsatz, ähnlich wie bei Artikel 9. Und da können wir hier dann anknüpfen, denn wir sind dann regelmäßig im Hochrisikosektor. Wir können hier regelmäßig daran anknüpfen, dass es Schutzmaßnahmen gibt, die in der KI-Verordnung stehen, zur Transparenz, zur menschlichen Aufsicht, zur Robustheit, zur Protokollierung. Und dass damit die automatisierte Entscheidung möglicherweise auch, also der Widerspruch zur automatisierten Entscheidung, durchsetzbar wird. Also diese Anfechtbarkeitsidee. Weil wir in der DSGVO uns immer überlegt haben, ja, wie soll das denn aussehen? Wie kann man denn da widersprechen und wie wird das überhaupt designt? Das ist ja häufig eigentlich eine Produktfrage gewesen. Und die KIVO liefert dann hier und sagt dann zum Beispiel, wenn ich eine Scoring-Entscheidung habe und das gibt mir dann ein System aus, dann muss das System auch diese Kriterien ausgeben und sagen, ja, hier deine geringe Betriebszugehörigkeit, deine zahlreichen Kredite und darüber hinaus dein Wohnort, die haben dazu beigetragen, dass der Kredit abgelehnt worden ist. Und dann hat ein Mensch diese Transparenz und die von der KI-Verordnung verlangt wird und kann dann sagen, halt, stopp, das ist doch gar nicht mein Wohnort. Berichtigungsanspruch. Wie seid ihr darauf gekommen, dass das mein Wohnort ist? Auskunftsanspruch. Und dann vielleicht auch Daten, die nichts mit der Kreditentscheidung zu tun haben, darauf dann bitte Löschung zum Beispiel. Also da, das ist ein Vehikel eigentlich, um die DSGVO zu verwirklichen, wo wir uns häufig dann ein Fragezeichen stellen. Also die Brücke geht in beide Richtungen. Mhm. Und das ist sozusagen das, wofür wir da auch werben, dass die KIVO hier Privacy by Design einmal stärken wird, auch von Marit Hansen immer sehr hochgehalten. Und dass andererseits wir dadurch aber auch Bewegungsspielräume bei diesen problematischen Normen wie Artikel 22 bekommen.
Das ist auch dann eine der konkrete Normen, also eine der Ausnahmen wiederum,
genau,
auf die er da dann rekurriert. Das ist, glaube ich, Nummer 3, nicht von dem zweiten Absatz 22.
Litera B vom zweiten Absatz.
Okay, eine davor. Die also dann das ausnahmsweise gestattet. Und da sagt ihr mit der Maßgabe, dass die Voraussetzungen nach der KI-Verordnung eingehalten sind. Kommen wir zur letzten Brücke. Das ist die Brücke, wo ich immer ein bisschen Mühe habe, sie zu verstehen.
Ja.
Das ist die Brücke zur Datenschutzfolgeabschätzung. Erklär mir das mal so, dass ich es verstehe.
An sich ist die letzte Brücke so ein bisschen die man zum Finale übergehen muss, weil die Frage sich ja dann stellt, gut, jetzt habt ihr mir diese ganzen Antworten geliefert und diese ganzen Wege geliefert, aber was bringt mir das denn am Ende? Und die Antwort ist, nicht nur kann man die Rechtsgrundlage, nicht nur kann man Artikel 9 und möglicherweise auch Artikel 22 und Betroffenenrechte euch lösen, sondern man kann halt auch sich die DSFA maßgeblich erleichtern, indem man sagt, ich habe diese Risiken beachtet, die hier aufkommen können, indem ich technische Standards eingehalten habe. Denn diese technischen Standards setzen sich vor allem mit diesen typischen Risiken auseinander. Und was ich daneben mache und was jede DSFA gut kann, was jeder Datenschützer gut kann, ist dann überlegen, okay, was ist denn von diesen technischen Standards nicht abgedeckt? Und dann kann ich mir darüber wirklich vertieft Gedanken machen, das ist ein atypischer Fall, dann müssen wir hier diese konkreten Risiken beachten, sonst irgendwas, das kann man dann alles in der DSFA machen. Und da haben wir im Bridge Blueprint auch noch aufgeschrieben, wo aus unserer Sicht eine DSFA eigentlich hingehen muss, nämlich vor allem auf Systemebene, weil dort das Risiko entsteht. Die ganzen Modellfragen, die wir ja auch in Hamburg gerne diskutiert haben, die stellen sich dogmatisch schon, aber im Risiko eigentlich bei der DSFA, wo man halt darstellen muss, wie man mit diesen Risiken umgeht. Und wir sagen einfach nur, zum größten Teil wird diese DSFA im KI-Kontext erleichtert durch technische Standards, wenn man darauf verweist. Und darüber hinaus kann man für seinen konkreten Use Case dann noch sagen, hier, darum habe ich mich gekümmert. Und dann schafft man auch quasi nach der Pflicht auch noch diese, also ist auch eine Pflicht, aber diese Kür, um darzustellen und zu demonstrieren, dass man diese beiden Rechtsakte gemeinsam gedacht hat und dadurch compliant ist. Das ist quasi das Finale der Brücke.
Okay, jetzt habe ich das auf jeden Fall ein bisschen besser auch verstanden. Wie geht's denn jetzt weiter mit dem, also mit den 5 Brücken, mit dem Bridge Blueprint? Ihr habt um Anmerkungen und gebeten. Kommen da Anmerkungen?
Ja, das ist also, ich würde sagen, diese Abgrenzung Litera C, Litera F ist gleich einer der ersten gewesen. Dann die Frage natürlich sofort danach, berechtigtes Interesse, da muss ich ja informieren, also im berechtigten Interesse, es bleibt das Hot Topic, daran arbeiten sich Leute ab, es haben sich schon Leute angekündigt, konkret zur DSFA, wie man das konkret macht, zu äußern, wie sie in ihrer Praxis das einbauen. Die Rückmeldung, die wir auch schon hatten von Verbänden, war zum Beispiel, dass man sich noch etwas wünscht zu der Frage zur Infektionsthese, also wie das rechtswidrige Training sich dann auf den Systemeinsatz auswirkt, ob da vielleicht Antworten daraus zu ziehen sind. Da, glaube ich, kann man viel ableiten daraus, ob die technischen Standards eingehalten werden, die sich auch damit auseinandersetzen werden, wahrscheinlich. Und ich glaube, dass der Punkt jetzt ist, dass wir dieses Feedback einsammeln, dass wir es dann bis zum 15. November machen wir das, dass wir es dann also ausarbeiten werden und dann uns auch nochmal vielleicht konkreter werden, weil das ist auch, also ein formales super Feedback war, Use Cases. Was meint ihr damit konkret? So ein bisschen nach dem Vorbild der Guidelines der Kommission immer, die halt immer so schöne Fallbeispiele meinen, um das Ganze präsenter zu machen. Die 5 Seiten, beziehungsweise 6, die waren ja dazu gedacht, jetzt erstmal alle abzuholen und einen Impuls zu setzen, dass es auch jeder mal liest, weil jedes Fallbeispiel verlängert alles. Aber ich sehe, dass das auf jeden Fall dazu beitragen kann, dass wenn man die Leute, die die 5 Seiten schon mal gut fanden, dass man die dann noch weiter abholen kann. Aber das Ziel ist eigentlich, dass wir neben dem gerade ja sehr präsenten Reformprozess auch darstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, diese beiden Rechtsakte nebeneinander anzuwenden und daraus Synergien zu ziehen und Vorteile zu ziehen. Und dass man nicht nur sagt, ja, das ist gegen die Wand gefahren, wir müssen das erstmal alles grundsätzlich ändern, sonst kommen wir nicht mehr weiter. Denn das hat ja auch also Leonardo beim DAV so schön gesagt, man kann die DSGVO auch 10-mal reformieren. Und wir werden uns wahrscheinlich immer noch ähnliche Fragen stellen und ähnliche Auslegungsprobleme haben. Es braucht eine Haltungsänderung dazu, wie wir diese ganzen Rechtsakte gemeinsam lesen. Und dann können wir ordentlich Risiken regulieren, Menschen schützen und Innovation ermöglichen. Und da also kann ich ihm nur vollkommen zustimmen, dafür ist dieses Papier da.
Mhm. Genau, der Wunsch nach perfekter Regulierung ist wohl dann letztlich illusionär. Das ist das, was Leonardo ja dann im Kern auch gesagt hat. Und ja, schauen wir mal, was aus eurem Blueprint wird, wer ihn aufgreift, wie das dann mit dem Blueprint 2.0 wird, den du angekündigt hast für den November. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke und tschüss.
Ich danke dir, Nico.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.